werden uns heute mit einer besonderen Stadt in der Bibel beschäftigen, mit der Stadt Jericho, und uns mit dem Thema befassen, auf Jesus horchen und gehorchen. Auch wenn die erste Geschichte, die wir haben, ich werde drei Geschichten nehmen, die sich um diese Stadt ranken, also gibt es noch etliche mehr in der Bibel, eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Man könnte auch Herrenberg nehmen oder Bohndorf oder irgendeine andere Stadt, völlig zweitrangig. Man müsste nur die Namen ändern halt und die Geschichten. Aber mit Sicherheit ist es so, dass Gott in jeder Stadt Geschichte geschrieben hat. Nur taucht nicht jede Stadt eben im Wort Gottes auf. Deshalb nehmen wir heute mal Jericho. Wenn jemand sagt, Hilo, erzähl mal was über Herrenberg, dann lasst mich frühzeitig wissen, dann können wir das aufgreifen. Das Leben wird ja nicht wirklich einfacher, oder? Oder habt ihr das Gefühl, das Leben wird einfacher? Nicht. Sagt wahrscheinlich die Mehrheit der Menschheit zurzeit, es wird viel komplexer, manches wird viel schwieriger, man kriegt es nicht mehr so auf die Reihe und es wird noch schwieriger, wenn man im Leben die falsche Richtung einschlägt. Dann wird es noch schwieriger. Zu den unfassbaren Fähigkeiten von Jesus gehörte es, dass er auf ein Ziel ausgerichtet blieb. Er kam in seinem Leben nie vom Kurs ab. Nicht ein einziges Mal sehen wir, dass er die falsche Richtung einschlägt. Also er hatte nicht wirklich viel Geld, er hatte keinen Computer, er hatte kein Flugzeug, kein GPS, kein Stab an Ratgebern, keine Bürohilfe und sonstiges Personal. Aber Jesus tat, was vielen von uns nicht gelingt. Obwohl wir diese Dinge haben, er blieb auf Kurs. Jetzt haben manche schon gesagt, naja, Thilo, ist ja auch klar, er hat eben nicht die vielen Ablenkungen, die wir mit diesem ganzen elektronischen Zeugs, was so gibt. Wir haben so viel Ablenkung und so viel Informationen. Also ich habe vor 20 Jahren, es war in der Zeit, als ich morgens noch Zeitungen ausgetragen habe, das war in der Schulzeit, also ich... So jung fühle ich mich. Genau, nein, also es ist ungefähr 40 Jahre her. Habe ich Zeitungen ausgetragen. Und samstags auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Samstag, Ausgabe, so dick. Also nicht gefaltet, so dick. Und da habe ich irgendwann mal gelesen, dass eine Samstagsausgabe der FAZ quasi die gesamten Informationen enthalten hat, die ein Mensch wusste im Jahr, ich weiß gar nicht, also um das Jahrtausend. Also um das Jahr 1000 nach Christus. Also alle Informationen, die in einer Samstagsausgabe gebündelt drin standen, mit allem, was man so dazu wissen muss. Ich habe gedacht, das ist ja der Hammer. Was alles so an Informationen auf uns einströmt, ist unfassbar. Nur, letzten Sonntag, wer die Predigt von letztem Sonntag schon gehört hat, der weiß, dass es Jesus auch nicht leichter hatte. Die Predigt von der Renate befasst sich genau mit dem Thema, was alles auf uns einstürmt und wie Jesus versucht wurde und was das für uns heute bedeutet. Eins ist sicher, um auf Kurs zu bleiben, kommt es auf die Dinge, die wir so haben, also GPS und Computer und alles Mögliche, nicht an. Vielleicht habt ihr die Karikatur in der Zeitung gesehen, wo ein UFO mit zwei Außerirdischen herumschwebt und dann läuft ein Mensch mit dem Handy rum, so, und dann sagen die da drin, ach, ich wusste gar nicht, die tragen ihr Gehirn in der Hand. Ja. So ist, glaube ich, bei vielen. Bei dir sicherlich noch nicht und so weit wird es auch nicht kommen, aber bei manchen ist das tatsächlich so. Woher soll ich wissen, Ich muss erst gucken. Ich muss erst googeln. Wisst ihr, es ist viel einfacher. Es ist viel einfacher, auf Kurs zu bleiben, als mit diesen ganzen Dingen. Alle entscheidenden Dinge sind einfacher, als wir denken. Und jeder von uns kennt solche Situationen, wo wir sagen, ich weiß gar nicht, wie es werden soll. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Wo einem der Blick versperrt ist für das, was zu tun ist. Wo wir uns vielleicht gerne jemandem anvertrauen wollen, aber wir wissen nicht, wem. Wenn um dich herum alles zusammenzubrechen droht, wenn dir anscheinend keiner mehr helfen kann, wenn du dich fragst, wann endlich die ersehnte Hilfe kommt, und vielleicht sind wir manches Mal sogar müde geworden und dein Leben läuft einfach so dahin. Das plätschert so dahin, es kommt, wie es kommt. Du steuerst es nicht mehr, sondern lässt dich eher treiben. Und ich kann dir jetzt schon verraten, das ist nicht gesund. Das ist wie auf einem Strom dahin zu gleiten in einem wunderschönen Ruderboot. Und man weiß genau, irgendwann kommt ein Wasserfall. Und man hört schon das Brausen und freut sich am Brausen. Das Brausen wird immer lauter. Und dann kommt man an so eine Stelle, da ist rechts und links, sind so rote Punkte, ganz groß, unübersehbar. Und da steht drauf, Point of No Return. Der Punkt, wo du nicht mehr umdrehen kannst, wenn du da drüber gefahren bist, weil die Strömung zu stark geworden ist. Dann ist sowieso zu spät. Manchmal kommt dir vielleicht auch dein geistliches Leben, dein Leben mit Gott als Abklatsch dessen vor, was es sein könnte. Weil du vielleicht merkst, wie wenig dein Leben mit dem übereinstimmt, was du glaubst oder was du vorgibst zu glauben. Ich kenne das sehr wohl. Und wenn ich der Einzige bin in diesem Raum, dem es schon mal so gegangen ist, dann bist du zu beglückwünschen. Vielleicht macht dir das Ganze alles auch gar keinen Kopf zu brechen mehr, weil du nicht merkst, was fehlt. Weil es schon so normal geworden ist. Weil niemand nachfragt. Oder weil wir uns nicht trauen, es zu sagen. Und dann lehnt man sich möglicherweise resigniert zurück und erwartet keine Besserung. Das sind alles Themen, die mit diesen drei Städten heute, mit diesen drei Geschichten zusammenhängen, die in der Stadt Jericho stattgefunden haben. Ich möchte sie euch skizzieren. Die erste Geschichte finden wir in Josua 6. Jericho war verschlossen. Die Israeliten konnten nicht rein. Sie hatten, die Menschen in Jericho hatten sich verbarrikadiert. Sie haben gesagt, da kommt niemand rein. Die Mauern von Jericho, die waren wohl so breit oben, dass zwei Kriegsgespanne aneinander vorbeifahren konnten auf Wagen. Also das war schon richtig gut abgesichert. Aber der Herr sprach zu Josua: Ich habe Jericho und alles da drin in deine Hand gegeben, den König und die Kriegsleute. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt gehen, einmal und tu so 6 Tage lang. Und am 7. Tag wird noch beschrieben, lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tag ziehe 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Also wie oft sollen sie rumziehen? Also 6 Tage lang je einmal und am 7. Tag 7-mal. Macht zusammen 13. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, woher wir die Bezeichnung Unglückszahl 13 haben. Also es ist eine typisch biblische Ableitung aus der Geschichte von Jericho. Und deshalb gibt es auch in Amerika in Hochhäusern keinen 13. Stock. Den gibt es natürlich, aber sie zählen bei 12 dann gleich mit 14 weiter, damit niemand in den 13. Stock fahren muss. Wie es dann weitergeht, wir kennen es, was dann passiert ist. Die ziehen tatsächlich am 7. Tag, dann ziehen sie außenrum 7-mal und die Posaunen blasen und die Mauern stürzen ein. Und dann kommt dieser gewaltige und grandiose Befehl von Josua an die beiden Kundschafter, die zuvor das Land erkundet hatten. Geht in das Haus von der Hure Rahab und führt die Frau mit allen, die da drin sind, führt sie heraus mit dem, was sie hat, was sie zusammengepackt hat, wie ihr geschworen habt, damit sie am Leben bleibt. Sie war die Einzige, die am Leben bleibt und am Leben geblieben ist. Und was sie nicht wusste, dass Gott sie in den Stammbaum Jesu einfügt. So hat er sich das gedacht. Rahab aber, die Hure, samt dem Haus ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag. Die zweite Geschichte steht in Markus 10. Natürlich Jericho. Sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein Blinder am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und möglicherweise tauchen jetzt bei euch irgendwelche Kinder Bilderbücher auf von Keith Decord. Ein Mund, wo ein Elefant reinpassen würde. Und es ist unfassbar, man hört schon aus dem Bild heraus schreien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute ringsrum, die sagen, halt die Klappe, du hast ja nichts zu melden, Jesus kommt hier vorbei. Und das war Ansporn genug, noch lauter zu rufen, oder? Völlig egal, was ringsrum passiert ist und was die Leute gedacht haben. Er hat gerufen, dass Jesus ihn auf jeden Fall hört. Und Jesus sagt, ruft ihn her. Jesus bleibt stehen, er lässt sich aufhalten, ruft ihn her. Und sie kommen zu den Blinden und sagen, sei getrost. Also jetzt plötzlich kommt ein Lob, gut gemacht, du Blinder, gut gemacht, Bartimäus. Steh auf, er ruft dich. Und er wirft seinen Mantel weg, das, worauf er eigentlich seine Sicherheit gebaut hat, das hat er gebraucht, um nachts zu schlafen, um sich zuzudecken. Das war ein unglaublich wichtiges Utensil für ihn. Er wirft es weg, wie wenn er es nicht mehr brauchen würde und macht sich auf den Weg zu Jesus. Ich denke, er ist ein bisschen geführt worden. Und Jesus schaut ihn an und fragt ihn, was willst du? Was willst du von mir? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und dann kommt diese wunderschöne Antwort, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen und sogleich wurde er sehend. Große Preisfrage, keine Preisfrage, aber eine Frage. Der Blinde steht vor Jesus. Jesus sagt ihm, sei sehend. Der Bartimäus macht die Augen auf. Was sieht er? Er sieht einfach das Angesicht Jesu. Er sieht den, von dem er schon gewusst hat, wo er als Blinder den Durchblick hatte, das ist der König aller Könige. Das ist unser Messias. Das ist der Erlöser, das ist der Retter. Das ist der Sohn Davids, der kommen soll, um uns zu befreien. Da hatte er mehr Durchblick als alle anderen, die sehend Jesus begegnet sind und nicht glauben wollten oder nicht konnten. Und die dritte Geschichte, kurz erzählt, er noch einmal ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Und auch diese Geschichte ist uns sehr geläufig. Da muss ich nicht viel dazu erzählen. Er begehrte, Jesus zu sehen. Das war sein Thema. Warum? Weil er bei allen anderen unten durch war. Er arbeitete mit den Römern zusammen. Er kassierte Geld ein und musste einiges abgeben an die Römer und hat dabei mehr verlangt, als er musste und hat dabei wirklich den Reibach gemacht. Und er begehrte, Jesus zu sehen, weil er gemerkt hat, ihm fehlt etwas, was ihm all sein Geld und sein Besitz nicht geben kann. Jetzt war er klein und zum Glück gab es und gibt es Maulbeerfeigenbäume, die tatsächlich Äste haben, die relativ weit unten wachsen und auf die auch ein kleiner Mann leicht hochsteigen kann, mit großen Blättern, hinter denen man sich gut verstecken kann. Da stieg er hinauf, weil er Jesus sehen wollte. Und Jesus hat das gewusst und er wollte Zachäus nicht nur sehen. Und er wollte ihm nicht nur hochwinken und sagen, hi Zachäus, hier bin ich. Hast einen guten Platz, oder? Mach's gut, ciao. Nein, er wollte ihm begegnen. Und er sagt zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und das steckt eigentlich auch dahinter, Zachäus, ich habe Hunger, mach mal was Ordentliches zum Essen. Wir nennen es auch einkehren, wenn wir in ein Gasthaus einkehren. Ja? Da setzen wir uns auch nicht bloß hin und warten, was passiert, sondern da wird auch gegessen und gesprochen. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und dann entspannt sich ein Gespräch und alle drumherum, die haben gedacht, boah, jetzt geht er auch da noch hin und zu einem Sünder, was ist das eigentlich für einer? Und in diesem ganzen Verlauf des Treffens zeigt sich, wie Zachäus sagen kann, ich habe es verstanden. Die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Viel mehr, als das Gesetz fordert. Und Jesus konnte sagen, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es geht ums Hinhorchen, ums Gehorchen und ums daraus folgende Handeln. Und ich möchte euch heute einen Satz hauptsächlich mitgeben. Und wenn der hängen bleibt, dann wird er euch die ganze Woche nicht mehr loslassen, verspreche ich euch. Der Satz heißt, ich verlasse mich. Und verlasse mich auf Gott. Also, wir können ein Haus verlassen. Ich verlasse das Haus. Ich verlasse das Auto, ich verlasse die Stadt, irgendwas. Das funktioniert wunderbar. Ich verlasse. Aber ich verlasse mich? Wird schwierig, oder? Wenn wir sagen, ich verlasse mich, dann muss irgendwas folgen. Irgendwas muss da noch hin. Darum, ich verlasse mich und verlasse mich auf Gott oder auf Jesus oder egal, was du da jetzt reinsetzt, einer von den beiden sollte es sein. Die Geschichte, die uns in der Bibel über Jericho überliefert sind, die beinhalten tatsächlich diese zwei großen Themenkreise, Horchen auf Gott und Gehorchen, also das Tun, was man gehört hat. Die Einnahme von Jericho ist doch großartig, oder? Da ist dieser Josua, der im vollen Vertrauen mutig das, was Gott ihm durch den Engel gesagt hat, tut. Hören. Wir wollen hören, wir wollen Gott hören, weil wir wissen, dass er uns in den großen Herausforderungen die besten Ideen und klaren Anweisungen gibt. Das gehörte nicht in den Erfahrungsschatz von Josua. Das hat er noch nie erlebt. Aber er hört Gott, diesen Engel, der da vor ihm steht, und er ihm diese klare Anweisung gibt und er tut. Hören, und weil wir manches aus Gottes Wort kennen, beten wir mutig und voller Erwartung zu ihm, so wie es der Bartimäus gemacht hat. Er kennt das Wort Gottes. Es steht nicht dran, dass er blind geboren ist. Das heißt, er ist irgendwann erblindet. Bedeutet aber auch, dass er schulischen Unterricht bekommen hat. In den ersten Jahren auf jeden Fall, ab 6 Jahre hat man ein Kind unterrichtet und man hat ihm Wort Gottes beigebracht. Die haben einfach die Bibel auswendig gelernt, Wort Gottes auswendig gelernt. Und das hat er zusammengebracht mit dem, was er noch aus Gottes Wort wusste und mit dem, was so alles geschehen ist um Jesus herum und was man von ihm erzählt hat. Das hat er zusammengebracht und hat gesagt, das ist deckungsgleich, das passt zusammen. Das muss der Sohn David sein. Und darum hat er gerufen. Und darum hat er voller Erwartung gebetet. Und ich möchte dich an der Stelle ermutigen, bring deine Not, bring das, was sich so aus der Bahn geworfen hat. Oder wo du sagst, ich habe keinen Durchblick mehr, ich sehe es nicht mehr. Bring das zusammen mit der Wahrheit des Wortes Gottes, die du kennst. und sagt zu Gott, da steht's doch. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und jetzt bitte ich dich, dass du es tust. Hören, und weil wir neugierig und auch vom eigenen Leben müde sind, starten wir einen Versuch, ganz inkognito Jesus zu begegnen. Also hier ist nicht ganz so inkognito, aber manche brauchen das. Und ich glaube, heute Morgen war der ein oder andere dabei, der zum ersten Mal hier im Gottesdienst war heute Morgen, der sich wahrscheinlich gedacht hat, wie einfach nur, weil man Jesus sehen will, weil man etwas mitbekommen will von der Wahrheit dessen. Wir tun mutig, was Gott gesagt hat, auch wenn es nicht zu unserem Erfahrungshorizont passt. So hat das Josua gemacht und er ist losgezogen, 13 Mal um Jericho. Gehorchen, wenn Jesus sagt, dass ich kommen soll, wie bei Bartimäus, dann lasse ich all meine Sicherheiten hinter mir und suche die Begegnung mit ihm. Schau, wenn wir schon zu Gott rufen, wenn du schon zu Gott rufst und er sagt zu dir, na dann komm, dann wären wir doch seltsame Leute, oder? Die einfach sitzen bleiben. Wenn ich doch schon bete und sage, Herr, bitte hilf mir. Und Gott gibt mir eine Anweisung, irgendwo hinzugehen oder was zu tun, dann wäre es doch seltsam, ich sage, gute Idee. Passt schon. Ich warte mal noch auf die nächste Idee. Nein, der Bartimäus geht einfach los und er freut sich, dass er gerufen wird, weil er weiß, es ist der König aller Könige. Es ist der Herrscher, der alles in seinen Händen hält. Gehorchen, wenn Jesus sagt, dass er zu mir kommen möchte, dann lasse ich mir das auch nicht zweimal sagen. Dann sage ich, okay, jetzt komm halt. Willkommen im Chaos. Also manchmal ist es vielleicht so, im eigenen Leben oder vielleicht sogar so zu Hause. Glauben. Wenn wir nicht glauben würden, dann würden auch keine Mauern fallen. Auch davon bin ich überzeugt. Wenn Josua nicht geglaubt hätte, wäre er nicht losgegangen, dann wären auch keine Mauern gefallen. Wenn wir nicht glauben würden, würden wir auch nicht gerettet werden. Wenn Bartimäus nur so zum Spaß gerufen hätte, aber es nicht geglaubt hätte, dann wäre er auch nicht losgegangen. Und wenn Rahab nicht geglaubt hätte, dann wäre sie nicht gerettet worden. Dann hätte sie die Kundschafter, sie hätte sie nicht verborgen und sie hätte sie nicht in der Nacht- und Nebelaktion wieder raus und losgeschickt. Wenn wir nicht glauben würden, käme die konkrete Bitte, was wir von Jesus gerne wollen, nicht über unsere Lippen. Aber verstehst du, allein wenn du ehrlich vor Jesus bist und sagst, Herr Jesus, das ist gerade meine Not, dann zeigt das schon, dass du glaubst. Dann zeigt das schon, dass dir es wichtig ist, dass der, der alles in seinen Händen hält, der schafft, was kein anderer schaffen kann, dem alle Möglichkeiten dieser Welt und noch viel darüber hinaus und der Ewigkeit offen liegen, dass der dann schon weiß, was er damit macht, wenn wir es ihm sagen. Wenn wir nicht glauben würden, hätte das Gespräch mit Jesus keinen Einfluss auf unser Leben. Und ich meine damit nicht nur das Gespräch von Zachäus mit Jesus, sondern ich meine dein Gespräch mit Jesus, wenn du betest. Wenn ich nicht glauben würde, hätte mein Beten keine Auswirkung auf mein Leben. Und da ist nicht entscheidend, wie groß mein Glaube ist und wie bedeutsam und was die Leute über meinen Glauben sagen. Vergiss das. Einfach. Sondern sag's wie der Mann, der mit seinem Mondsüchtigen, sagt man so und so, den Jüngern gekommen ist und die Jünger konnten ihn nicht heilen. Und Jesus kommt vom Berg der Verklärung herunter. Matthäus 17, könnt ihr das nachlesen. Und da sagt dieser Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus sagt zu ihm, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Wer glaubt eigentlich in diese Geschichte? Und wem ist alles möglich? dem, der glaubt. Und es ist Jesus, dem alles möglich ist. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Nicht der Sohn macht seinen eigenen, der Mann macht seinen eigenen Sohn nicht gesund. Er sagt nur, ich glaube, also da ist noch was da, aber irgendwie ist mein Unglaube so groß geworden. Und Jesus heilt ihn. Erfahrungen, die wir damit machen. Das Vertrauen in Gott hat sich gelohnt. Rahab wurde mit Familie als einzige aus Jericho verschont und taucht später im Stammbaum Jesu auf. Erfahrungen. Glauben, auch wenn man nichts sieht, ist besser als sehen wollen und nicht glauben. Und ich muss meine Not beim Namen nennen, dann kann mir geholfen werden. Nicht, als ob Jesus das nicht wüsste, was dir auf der Seele liegt. Aber möchte gerne, dass du es sagst. Und wir sind manchmal ein bisschen zurückhaltend, oder? Und wir sagen dann so die Hälfte. Und dann hilft uns Jesus zur Hälfte. Und dann sagen wir, Jesus, hättest du auch ganz machen können. Da wisst ihr, was er sagen würde, hättest du es halt ganz gesagt. Wirklich, wir dürfen das voll und ganz Jesus sagen. Und was er daraus macht, ist immer noch seine Geschichte. Und wenn er sagt, ich möchte was bei dir lassen, damit du ganz an mir bleibst, damit du nicht hochmütig wirst und nicht selbstbezogen, sondern auf mich bezogen bleibst, dann ist das der richtige Weg. Erfahrungen, die Begegnung mit Jesus hilft mir, meine Beziehung. Und ich wünsche diese Erfahrung, dass du ihn einlädst. Du kannst ja vielleicht heute Abend beim Abendessen einfach ein Gedeck mehr decken. Ausnahmsweise mal. In dem Wissen, dass Jesus da Platz nimmt. Ich habe das schon gemacht, das ergibt äußerst spannende Unterhaltungen. Und ich habe ein Abendessen mit Jesus gehabt. Einfach so. Und laut mit ihm gesprochen. Also er hat nicht laut geantwortet, aber es ist spannend, was einem da plötzlich für Bibelverse kommen oder was für Gedanken aufkommen und das einfach während dem Essen. Und dann zu sehen, das sortiert Gott meine Beziehung zu ihm und mir kommen gute Gedanken, wie meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen besser werden können. Ich verlasse mich. Ich verlasse mich, das heißt wirklich, ich verlasse mich. Ich nehme Abstand von meinen Sicherheiten, von meinen Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hat. Ich verlasse mich. Und verlasse mich auf Gott. Und Josua erlebt, dass nicht seine Kriegsführung den Sieg bringt, sondern Gottes Handeln. Und Rahab erkennt in der Dramatik der äußeren Umstände, dass Gott sein Versprechen hält. Und Bartimäus erfährt, wie Jesus ihm die Augen für sich und für die Welt öffnet. Von Bartimäus heißt es nachher, und er folgte Jesus nach. Und Zachäus entdeckt, wie Jesus sein Leben wieder heilt und für andere wertvoll macht. Und jetzt kannst du diese Sätze weitermachen. Ich verlasse mich auf Gott und Katrin entdeckt. Und Siegfried entdeckt. Und Werner entdeckt. Ich verlasse mich und verlasse mich auf Gott. Ich verlasse mich. Ich höre auf Gottes Reden und Handeln. Ich verlasse mich und höre auf, Gottes Reden und Handeln durch meine bisherigen Erfahrungen festzulegen. Also ich könnte sagen, hat Gott noch nie gemacht, oder? Aber wo ist das Problem? Er kann es ja jetzt machen. Er hat ja die Macht dazu. Ich verlasse mich. Ich komme hinter meinem persönlichen Schutzraum, hinter meiner eigenen Mauer und Fassade hervor und erfahre Rettung, so wie Rahab. Ich lasse meine Sicherheiten, auf die sich mein bisheriges Leben gestützt hat, hinter mir und sage, ich will nicht mehr auf das bauen, was ich alles Gutes kann und wie toll ich bin oder meine zu sein. Nein, ich will auf Jesus schauen. Und ich gebe meine bisherige Vorstellung, wie das Leben zu laufen hat, auf. Ich verlasse mich und verlasse mich auf Jesus. Drei Geschichten aus Jericho. Und wir könnten 30 Geschichten, ich glaube, es sind 30 Leute, aus Herrenberg und Umgebung zu erzählen haben und noch viel mehr. Weil wir sagen können, ich verlasse mich und verlasse mich auf Jesus, weil er es genau richtig macht mit mir. Ich möchte beten.